Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis.
Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle. Und heute sprechen wir zum allerersten Mal auch ausführlicher über Täter.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen, wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist
ne?
Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Das muss ich an dieser Stelle einfach mal so deutlich sagen, weil es ja normalerweise eben nicht meine Philosophie ist, einem Mörder mehr Aufmerksamkeit zu geben als unbedingt nötig. In dieser Sache ist es aber eben nötig. Das wird uns Kriminaldirektor Carsten Bettels gleich noch ausführlich erklären. Carsten Bettels muss ich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Den kennt ihr natürlich. Und nachdem wir über den Mordfall Lefke, die Aufklärung dieses Mordfalls und dann über die später eingesetzte Soko Lefke neu gesprochen hatten, hat er mich nochmal zu sich eingeladen, um über mehrere Fälle zu sprechen, die er damals eben mit der Soko Lefke neu untersucht hat. Wir erinnern uns, Carsten Bettels hat damals Folgendes gesagt.
Und ich bin der festen Überzeugung, dass Lefke keine Ersttat war.
Warum er davon so überzeugt ist, wird, glaube ich, heute immer wieder deutlich. Ich jedenfalls muss sagen, dass ich nach unserem Interview auch davon überzeugt war. Bevor wir starten, vielleicht noch kurz zwei Dinge. Ich möchte heute ausnahmsweise mal wieder eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht hier heute um den schweren Missbrauch von Kindern und es geht um die Tötung von Kindern. Ihr kennt euch selbst am besten, entscheidet selbst, ob ihr euch das zutraut oder lieber nicht. Carsten Bettels ist außerdem wichtig nochmal zu betonen, dass er in dieser Episode auch keinen Täter namentlich nennen wird.
Weil es ja nicht nur um die Verfahren Lefke und Felix gehen soll, wo er rechtskräftig für verurteilt wurde, sondern wir schauen ja auch auf offene Fragen und noch weitergehende, nicht geklärte Tötungsdelikte. Und hier möchte ich vor dem Gesamthintergrund deswegen den Namen des Täters nicht mit ins Spiel bringen, sondern weiterhin von dem Mörder von Lefke sprechen. Auch möchte ich den Namen eines anderen Kindermörders in diesem Podcast nicht erwähnen, sondern ausschließlich vom Maskenmann sprechen, weil dieser Täter hier in diesem Podcast nur indirekt eine Rolle spielen wird.
Über die Taten von Martin N., dem sogenannten Maskenmann, sprechen wir heute auch noch am Rande. Ganz einfach, weil sie möglicherweise eben auch Einfluss auf die Taten von Mark H., den Mörder von Lefke und Felix, hatten. Dazu später dann aber mehr. Damit wir uns in die Lage der Polizei versetzen können, müssen wir mehr als 20 Jahre zurück in der Zeit.
Im Jahr 2001 verschwinden bei uns in der Region Cuxhaven, Bremerhaven, Wilhelmshaven zwei Kinder. Ein Mädchen in Bremen, Adelina, und ein Junge aus einem Schullandheim im Landkreis Cuxhaven, Dennis. Im Jahr 2004, über Lefke haben wir schon gesprochen, im Mai, und Felix im Oktober.
Dass innerhalb kürzester Zeit vier Kinder verschwinden und drei von ihnen kurz danach tot aufgefunden werden, alarmiert natürlich auch die Polizei, und die einzelnen zuständigen Behörden tauschen sich untereinander aus.
Natürlich war für uns eine wichtige Frage, wie viele Täter sind überhaupt dafür verantwortlich? Handelt es sich um einen Täter oder handelt es sich um 4 Täter? Mit dem Stand von heute wissen wir, dass es sich nicht um einen Täter handelt. Für die Tat an Dennis 2001 ist der sogenannte Maskenmann verurteilt worden und über die Taten 2004 haben wir ja schon ausgiebig gesprochen.
Bleibt der Mordfall Adelina, der tatsächlich bis heute ungeklärt ist?
Sie war ja bei ihrem Großvater in einem mehrgeschossigen Wohnkomplex zu Besuch und wollte dann fußläufig gegen 5 Uhr nachmittags zur elterlichen Wohnung, die mehrere hundert Meter ja nur entfernt war. Und da ist sie nie angekommen. Das Ganze auch in der Nähe des Krankenhauses Bremen links der Weser.
Und in diesem Fall gibt es beim Verschwinden Parallelen zum Mordfall Lefke.
In Bezug zu Adelina aus Bremen, die ja im Juni 2001 verschwand, im Bremer Stadtteil Kattenturm. Auch hier war es ja eine Situation, dass das Mädchen einfach verschwand in einem sehr, sehr eng begrenzten räumlichen und zeitlichen Rahmen und eben nicht bei ihrer Mutter in der gemeinsamen Wohnung angekommen ist. Und dann einige Monate später im Oktober dann auf niedersächsischem Gebiet in dem sogenannten Pastorenwäldchen ihre sterblichen Überreste aufgefunden wurden.
Nachdem der Fall auch 2004 noch ungeklärt ist, setzen sich die Ermittler mit der Soko Lefke in Verbindung. Hier gibt es einen intensiven Austausch und auch Anhaltspunkte, aber eben keine Indizien, die den Mörder von Lefke und Felix unmittelbar belasten.
Die Soko Adelina, mit der haben wir damals als Soko Lefke sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet nach der Überführung des Täters. Und die Soko Adelina hat damals sehr, sehr intensive Maßnahmen auch übernommen. Und ich kann im Grunde genommen den damaligen Leiter der Sonderkommission noch mit seinen Worten zitieren, dass der Täter von Lefke auch Haupttatverdächtiger im Fall Adelina gewesen ist.
Aber weder die Soko Adelina noch die Soko Lefke Neu haben dem Mann, der von der Bild-Zeitung immer nur als die fette Bestie bezeichnet wurde, irgendwas Konkretes nachweisen können.
Die Überprüfungen führten nach meinem Kenntnisstand damals weder zu einer Überführung des Täters noch zu einem Ausschluss als Täter. Das heißt, auch in dem Verfahren Adelina sind bis heute viele Fragen noch offen. Und damit ist natürlich eben auch verknüpft die Frage, sind es 2 oder 3 Täter, die für diese 4 Tötungsdelikte Verantwortung tragen.
Ein weiterer Fall, den die Soko Lefke Neu damals ganz genau geprüft hat, das ist der Mord an der damals 9-jährigen Mariana Krainer. Den kennt der ein oder andere von euch wahrscheinlich aus Aktenzeichen XY. Ist da mehrfach Thema gewesen, zuletzt eben im August 2022. In diesem Fall habe ich auch bei der Polizei in Essen um ein Interview gebeten. Eine endgültige Rückmeldung gab es da aber noch nicht. Das ist allerdings tatsächlich relativ normal. Wenn Fälle in XY gezeigt werden, dann gibt es ja in der Regel relativ viele Hinweise, die die Ermittler abarbeiten müssen. Und das hat dann natürlich absolute Priorität, überhaupt gar keine Frage. Mariana Krainer ist im Sommer 1993 jedenfalls 9 Jahre alt und bei ihrem Vater in Essen zu Besuch. Sie selbst lebt mit ihrer Mutter und mit ihren Geschwistern in Bosnien-Herzegowina. Der Vater arbeitet allerdings im Ruhrgebiet und wird eben immer mal wieder von seiner Familie besucht. Am 31. August 1993 will Mariana Krainer ihre Mutter aus dem Kaufhaus in der Nähe abholen. Da kommt sie allerdings nie an.
Der Fall Mariana Krainer aus Essen war für uns in der allerersten Betrachtung ein sehr, sehr interessanter Fall, als es um die Frage ging, welche Taten sind gegebenenfalls so potenziell auch dem Mörder von Lefke zuzuordnen. Mariana Krainer, ein Mädchen, das 1993 in Essen verschwand, hat im Grunde genommen einen ähnlichen Weg wie Lefke zurückgelegt nach dem Verschwinden, weil ihr Leichnam gefunden wurde, 400 Kilometer entfernt in Norddeutschland, in der Nähe der Ortschaft Schesel.
Wir sehen, also auch hier gibt's einige Parallelen. Ein Kind verschwindet von jetzt auf gleich und wird dann später mehrere hundert Kilometer entfernt tot aufgefunden.
Das heißt, auch hier hat es eine erhebliche Distanzüberbrückung gegeben. Und das ist ja insgesamt nicht alltäglich auch in den Fällen, ist aber eine erste Vergleichbarkeit zum damaligen Zeitpunkt auch mit dem Fall Lefke gewesen. Hier gab es auf den ersten Blick eine Vergleichbarkeit und führte dann insgesamt dazu, dass dieses einer von den rund 260 Fällen gewesen ist, die wir bundesweit überprüft haben, nach den Schilderungen auch des Mitgefangenen.
Denn für Carsten Bettels und die Ermittler der Soko Lefke Neu ist eine weitere Ähnlichkeit sehr interessant.
Insbesondere natürlich auch damals vor dem Hintergrund, dass der Mörder von Lefke zu dem Zeitpunkt, als Mariana Kreiner verschwand, noch im Sauerland wohnte und er zu der Zeit auch seinen Grundwehrdienst ableistete in Bayern, in Schweinfurt.
Das ist an dieser Stelle nicht unwichtig, weil eine Zeugin, die 9-Jährige am Tag ihres Verschwindens in Begleitung eines Bundeswehrsoldaten gesehen haben will. Der mutmaßliche Täter soll damals circa 20 bis 22 Jahre alt gewesen sein, 1,70 bis 1,75 groß und breite Schultern. Mark H. war damals 20 Jahre alt, allerdings nicht schlank. Und auch das beschriebene Barett passt nicht 100%ig zu der Truppe, bei der er damals eben seinen Wehrdienst abgeleistet hat. Die Distanz zwischen seinem Wohnort Attendorn und Essen beträgt keine 90 Kilometer. Das wäre für den Vielfahrer also kein Hindernis gewesen, sagt Bettels.
Es war uns oder ist uns aus der damaligen Zeit in der gleichen Art und Weise bekannt, dass er mit den Autos, die er zur Verfügung hatte, sehr viel unterwegs gewesen ist. Und von daher ist die Region Sauerland und das Ruhrgebiet jetzt nicht unbedingt so weit voneinander entfernt, dass hier sehr, sehr erhebliche Distanzüberbrückungen erforderlich gewesen wären. Von daher ist das Ganze für uns damals nicht vollkommen unwahrscheinlich gewesen, dass es hier einen Bezug gab. Wie auch im umgekehrten Fall, dass Lefke im Grunde genommen in der Zeit, als ihr Mörder schon in der Region Bremerhaven wohnte, den Leichnam Richtung Nordrhein-Westfalen von Lefke verlagerte.
Ein anderer versuchter Mord, der laut Polizei in Essen schon 1992 vermutlich eben auch von Marianas Mörder begangen worden ist, ist von der Soko Lefke Neu übrigens nicht untersucht worden. Das lag daran, dass die Ermittler damals eben nur Fälle geprüft haben, in denen Kinder verschwunden sind oder getötet wurden. Versuchte Morde und versuchte Entführungen waren hier eben nicht Gegenstand der Untersuchung, sagt Bettels. Und um das an dieser Stelle nochmal kurz rund zu machen, die Entfernung zwischen Schesel im Landkreis Rothenburg-Wümme und Bremerhaven beträgt Luftlinie etwas mehr als 70 Kilometer. Über die L122 sind es rund 88 Kilometer und über die B71 etwa 90 Kilometer. Auch das hier ist eine ähnliche Entfernung wie zwischen Essen und Attendorn. Ob das jetzt ein Zufall ist oder nicht, das kann und will ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Am Ende der Ermittlungen der Soko Lefke Neu konnte Mark H. jedenfalls nicht eindeutig als Täter ausgeschlossen werden, aber eben auch nicht eindeutig mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Die Polizei versucht, diese Fälle natürlich heute immer noch zu klären, auch wenn sie mehrere Jahrzehnte zurückliegen, weil es bei Adelina mehr als 20 Jahre und bei Mariana fast 30 Jahre sind, sind die Ermittler aber hier eben auf Hinweise angewiesen.
Gibt es Personen, die noch Hinweise geben können, die gegebenenfalls zum damaligen Zeitpunkt, als das Verschwinden des Mädchens passierte oder in der Ablagesituation auch der sterblichen Überreste, denn auf niedersächsischem Gebiet, gegebenenfalls Beobachtungen gemacht haben, von denen sie selber bislang so der Meinung waren, das interessiert die Polizei nicht oder ich kann nicht zur Polizei gehen, da mache ich mich ja lächerlich, wenn ich mit dieser Information komme.
Carsten Bettels macht das für uns jetzt einfach mal an einem fiktiven Beispiel deutlich.
Es kann ja durchaus auch sein, dass ein Autofahrer oder ein Hausbesitzer sich darüber geärgert hat, dass irgendein Auto seine Einfahrt blockiert hat und er mit seinem Auto nicht rausgekommen ist und sich damals das Kennzeichen notiert hat und gesagt hat, den werde ich anzeigen, es dann aber nicht gemacht hat. Und so eine Aussage oder so eine Feststellung, dass ein bestimmtes Fahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt gegebenenfalls auch im Bereich des Verschwindeortes eines Kindes festgestellt wurde, hat die Polizei nie erreicht.
Genauso eine vermeintlich belanglose Information hat den sogenannten Maskenmann ja auch zu Fall gebracht. Vorher war er mit seiner Mord- und Missbrauchsserie fast 2 Jahrzehnte lang unentdeckt geblieben, auch wenn die Ermittler ihm schon auf den Fersen waren.
Die vorhergehenden Taten aus den 90er Jahren waren natürlich schon im Fokus auch der Ermittler und von daher war die Tat 2001 eine weitere Stützung der These, dass es sich hier um einen Serienkontext insgesamt handelt. Und dann erfolgte auch retrograd die Aufarbeitung des gesamten Tatkomplexes, was dann mündete quasi in die Festnahme des Täters im Jahr 2010 und die Verurteilung dann 2011.
Aber genau das wäre eben nicht möglich gewesen, wenn es eben nicht diesen einen Hinweis gegeben hätte, den der Hinweisgeber jahrelang für unwichtig gehalten hatte.
Letztlich ist auch eine Tatklärung in der Sonderkommission Dennis erst nach vielen, vielen Jahren, nach 17 Jahren im Grunde genommen entstanden, aus einer Beschreibung eines damals noch kindlichen Zeugen heraus, der auch eine andere Begebenheit nicht für so wichtig erachtet hat, dass sie vorher die Polizei erreicht hat und erst nach 17 Jahren bei der Wahrnehmung eines Gesamtkontextes in ihm diese Erinnerung kam und das dann letztlich auch zur späteren Fallklärung mit beigetragen hat oder dazu geführt hat zur Fallklärung.
Den alles entscheidenden Hinweis liefert letzten Endes ein Mann, der Mitte der 90er vom Maskenmann im Haus seiner Eltern missbraucht worden war. Dieser Mann hatte eine Skizze gesehen und sich daran erinnert, dass ein Betreuer seiner Ferienfreizeit ihn ein paar Monate vorher auf wirklich perfideste Art und Weise nach seiner Wohnsituation ausgefragt hatte. Den kompletten Fall hat mein Kollege Philipp Fleiter in seinem Podcast Verbrechen von nebenan aufbereitet. Da gibt's gleich 2 Episoden zu. Wenn ihr euch für den kompletten Fall interessiert, hört da auf jeden Fall mal rein. Das Urteil will ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten. Das war lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Wie entscheidend der sogenannte Maskenmann in der Ermittlung der Soko Lewke neu gewesen ist, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Es beginnt alles nach der Festnahme im Jahr 2004. Da fällt Carsten Bettels etwas auf, als seine Soko Lewke den Mörder von Lewke und Felix verhört.
Was für mich interessant ist im Kontext der Soko Lewke und des Geständnisses damals des Mörders, war die Situation, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Lage war, in einer polizeilichen Vernehmung 3 Ereignisse, die das Jahr 2001 betrafen, in eine zeitliche Reihung zu bringen. Und zwar das Verschwinden von Adelina, das Verschwinden von Dennis und den 11. September.
Im Jahr 2004 wohlgemerkt, also 3 Jahre später.
Adelina Pismark verschwand in Bremen am 28. Juni 2001. Dennis Klein verschwand aus dem Schullandheim am 4.9.2001. Ja, und der 11. September war dann einige Tage später. Unabhängig davon wurde ja dann der Leichnam von Adelina im Oktober auf niedersächsischem Gebiet gefunden und der Leichnam von Dennis einige Tage später, am 19. September, in der Region im Elbe-Weser-Dreieck.
Dass er sich daran noch erinnert und diese Ereignisse fehlerfrei in eine zeitliche Reihenfolge bringt, wirft bei den Ermittlern natürlich Fragen auf.
Was bewegt eigentlich einen Menschen, eine so detailreiche Kenntnis darüber zu haben, auch nach mehreren Jahren noch, diese Ereignisse in einen Kontext zu bringen? Die entscheidende Frage, die sich da natürlich stellt, ist, inwieweit es sich bei dem Wissen um diese Ereignisse, auch in dieser Abfolge, um Wissen aus den Medien handelt, die beim Mörder von Liefke damals vorhanden waren, oder ob es sich auch um erlebnisgestütztes Wissen handelt.
Erlebnisgestütztes Wissen würde konkret heißen, dass der Mörder von Lewke und Felix möglicherweise sogar dabei gewesen ist, als der sogenannte Maskenmann seine Taten beging.
Was in diesem gesamten weiteren Kontext aber auch noch eine interessante Rolle spielt, ist auch eine Einlassung des Mörders von Lewke, dass er mit dem Mädchen als einen ersten Handlungsort nach dem Abgreifen in Altenwalde die Nähe des Schullandheimes in Wuhlsbüttel suchte. Das heißt, er ist mit Liefke im Auto über 60 Kilometer auf der Autobahn Richtung Süden an Bremerhaven gefahren, um dort einen ersten Handlungsort aufzusuchen in unmittelbarer Nähe des Schullandheimes.
Aus genau diesem Schullandheim in Wuhlsbüttel hatte der Maskenmann 2001 Dennis Klein entführt und vorher hatte er dort schon mehrere Jungen missbraucht. Und genau diesen Handlungsort oder zumindest die Nähe sucht Lewkes Mörder im Jahr 2004 eben auch auf.
Es erfolgte dort ein erster Missbrauch. Für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um einen Zufall handelt, verschwindend gering. Es setzt schon eine große Distanzüberbrückung voraus, von Altenwalde zu diesem Ort zu fahren, wo sich eine Vielzahl von anderen Handlungsorten rechts und links in ausgedehnten Waldgebieten ja auch auf der Strecke zwischen diesen beiden Orten befindet. Und er im Nachhinein ja wieder mit Liefke im Auto wieder Richtung Norden fährt. Nicht ganz bis Cuxhaven, sondern bis zur Abfahrt Neuenwalde und dort die Taten fortsetzt.
Anfangs stehen die Ermittler noch vor einem Rätsel, gerade wenn man sich anschaut, wie die Entführung und Ermordung von Lewke abgelaufen ist.
Hier stellt sich für mich schon eine weitere interessante Frage, wo da die Intention des Täters damals war. Die Tat an Lewke war für ihn nicht vorhersehbar. Es war aus seiner Sicht augenscheinlich die erste sich bietende Gelegenheit, ein Kind abzugreifen und seine Fantasien in die Tat umzusetzen. Dass er dann in diesem Kontext unmittelbar aber den Handlungsort des Serientäters, des Maskenmanns, eines Handlungsorts aus dem Jahr 2001 aufsucht, wirft Fragen auf.
Eine mögliche Antwort ist, dass Lewkes Mörder bei den anderen Taten im Elbe-Weser-Dreieck vielleicht nicht unbedingt dabei war, aber zumindest ganz genau hingeschaut hat.
Im Grunde genommen scheinen ja die Informationen aus der Presse, auch aus dem Jahr 2001, ihn sehr, sehr intensiv beschäftigt zu haben, auch wenn er seine Ersttat als Tötungsdelikt ja im Jahr 2004 begangen hat. Natürlich konnte er aus der Presse verfolgen, dass es augenscheinlich einen anderen Täter gab, der in der Region eine ganze Anzahl von Missbrauchstaten begangen hat und auch Tötungsdelikte begangen hat. Augenscheinlich schien ihn diese Tatserie ganz besonders auch zu interessieren. Und die Frage, die sich dann stellt, ob das dann das Aufsuchen des Handlungsortes aus dem Fall Dennis heraus so etwas wie eine Zuwendung eines kleinen Bruders zu einem großen Bruder ist oder ob dort andere Dinge eine Rolle spielen, vermag ich nicht abschließend zu beurteilen.
Fakt ist auf jeden Fall, dass der Mörder von Lewke und Felix etwas von der Mord- und Missbrauchsserie des Maskenmannes mitbekommen haben muss. Andersrum ist das eher ausgeschlossen, sagt Battles.
Umgekehrt drängt es sich nicht unbedingt auf, weil über den Täter von Lewke stand nichts in den Medien. Es gab einen Fall, beispielsweise Adelina, einen Fall, der bis heute nicht geklärt ist im Jahr 2001, aber es gab nie irgendwo einen Hinweis auf einen Kontext eines weiteren Serientäters. Das heißt, der Maskenmann muss das nicht zwingend wahrgenommen haben in der gleichen Art und Weise wie umgekehrt. Von daher scheint das für mich in dieser ersten Phase mehr eine einseitige Beziehung gewesen sein, ein einseitiges Wissen.
Und wenn er Beziehung sagt, dann meint Carsten Bettels tatsächlich auch sowas wie eine Beziehung.
Vor diesem Hintergrund dieses nicht zufälligen Aufsuchens dieses Handlungsortes und auch des Wissens quasi aus der Erinnerung heraus, welche Tat wann wo auch im Kontext auch zum 11. September steht, vorher oder nachher, ist das für mich schon eine bestimmte Nähe oder Beziehung, die dort indirekt aufgebaut werden sollte oder aufgebaut worden ist.
Und vor diesem Hintergrund bekommt der Mord am 8-jährigen Felix aus Neu-Ebersdorf aus dem Landkreis Rothenburg-Wümme eine ganz, ganz neue Bedeutung für die Mordermittler.
Wenn man das im Grunde genommen nochmal auf das Jahr 2004 bezieht und die Frage nochmal aufwirft, was ist eigentlich die Motivation zur Tötung von Felix im Oktober, dann muss ich für mich zumindest vieles auch von dem, was ich damals auch dachte und vertreten habe, in Frage stellen. Denn ich kann mich gut erinnern an die Pressekonferenz, ich kann mich gut erinnern auch an die Medienberichterstattung, an einen Spiegelartikel, das schlug ein wie eine Bombe. Das Wissen darum, dass der Täter von Lewke jetzt auch einen Jungen getötet hat, im selben Jahr, in einem Abstand von rund 6 Monaten.
Das kam den Ermittlern nämlich schon damals komisch vor, denn eigentlich ist das eher ungewöhnlich, sagt Bettels.
Wenn ich da nochmal in diese Situation reingehe und überlege, welche Taten, an welchen Opfern sind eigentlich durch den Mörder von Lewke ihm nachzuweisen und wofür er verurteilt wurde, dann muss ich für das Jahr 1993 feststellen, da handelte es sich um ein weibliches 17-jähriges Opfer. Es handelte sich im Jahr 2000 in Bremerhaven um ebenfalls ein weibliches 17-jähriges Opfer. Und es handelte sich bei Lewke ebenfalls um ein 8-jähriges weibliches Opfer. Das heißt, die Vita seiner bisherigen ihm nachzuweisenden Opfer ist ausschließlich weiblich.
Und dann plötzlich, als die Polizei ihm schon auf den Fersen ist, fängt er auch an, Jungen zu missbrauchen und umzubringen. Das wirft Fragen auf.
Hat das irgendetwas mit sexuellen Präferenzen zu tun oder wo liegt die eigentliche Motivation? Ist für mich immer aus dem Fokus geraten, ein ganz, ganz anderer Aspekt und eines Zusammenhangs, der unabhängig von dem Urteil oder von den Gutachten, die damals auch erstellt worden sind über den Täter, für mich noch nicht ausgiebig gewürdigt wurde. Nämlich, wir müssen uns auch vor Augen führen, dass in diesem Oktober der Täter schon erheblich unter Druck gestanden haben muss. Es war die Astabschneideaktion, es war die Feststellung, dass Haare gefunden wurden. Es gab ein Spurenteam, was bei ihm vom September in den Oktober, hauptsächlich im Oktober bis Anfang November, mehrfach seinen häuslichen Bereich aufgesucht hat, geklingelt hat. Es hat niemand aufgemacht. Ich kann nicht sagen, ob er zu Hause gewesen ist und bewusst nicht aufgemacht hat. Aber wenn man das alles auch nochmal so zusammenfügt und bezieht das jetzt quasi auf die Tötung im Oktober auf einen Jungen, dann kann ich es nicht für mich ausschließen, dass er diese Tat bewusst einem anderen Täter hat anhängen wollen, dass er bewusst von sich hat ablenken wollen.
Und dieser andere Täter, dem er die Taten dann möglicherweise eben in die Schuhe schieben wollte, wäre Martin N., der Maskenmann.
Dass es sich hierbei um einen untauglichen Versuch gehandelt hat, will ich gar nicht in Abrede stellen, weil die Analysten, die sehr, sehr intensiv die Fälle der Soko Dennis betrachtet haben und sich auch um die Täterpersönlichkeit des Maskenmannes bemüht haben und sie analysiert haben, haben das von Anfang an nicht in Erwägung gezogen, dass diese Tat in den Tatkontext des Maskenmannes gehört. Aber das ist ja nicht die Sichtweise einer möglichen Person, die aus den Medien heraus verfolgt die Taten eines Serientäters. Und von daher ist das für mich bis heute nicht ausgeschlossen, dass diese Tat motiviert die Tötung eines Jungen von seinen eigenen Tathandlungen ablenken wollte und bewusst auf einen anderen Serientäter hinweisen sollte.
Warum die operativen Fallanalytiker damals quasi von Anfang an ausgeschlossen haben, dass der Maskenmann auch für den Mord an Felix verantwortlich ist, das hat selbstverständlich auch seine Gründe. Da gehen wir gleich nochmal ganz genau drauf ein. Vorher erklärt Carsten Bettels uns aber, warum es für ihn sehr wahrscheinlich ist, dass der Mörder von Lewko und Felix den Maskenmann schon sehr früh sehr genau beobachtet hat.
Vorher gab es auch bestimmte Berichterstattungen, zum Beispiel im Jahr 1992 über den Stefan, der als erste Opfer des Maskenmannes war. Dann gab es Taten in Schleswig-Holstein, es gab Taten in den Niederlanden. Das sind aber sicherlich alles Dinge, die musste man schon sehr, sehr intensiv in den Medien verfolgen. Und auch polizeilicherseits war ja der Gesamtkontext eines Serientäters in der Zeit nicht im Fokus, sondern das kam erst 2001.
Zufall auch hier eher unwahrscheinlich, denn
im Jahr 2001 lebte auch der Mörder von Lewke schon lange in unserer Region und er hat auch im Jahr 2004 augenscheinlich intensiv die Medien verfolgt. Er war informiert über die Astabschneideaktion, das betraf ihn natürlich alles unmittelbar und direkt, aber auch im Jahr 2001 schien ihn das ja sehr interessiert zu haben. Ich habe sonst keine Erklärung, dass die Taten, obwohl er mit denen aus dem Jahr 2001 gar keine Beziehung hat, zu keiner dieser Taten oder keine Berührung hat, trotzdem so gut in seinem Gedächtnis verankert sind und waren.
Warum dieser Versuch, dem Maskenmann den Mord an Felix in die Schuhe zu schieben, völlig unbrauchbar war und warum die Ermittler der OFA damals sich ziemlich schnell einig gewesen sind, dass der Maskenmann eben hier als Täter ausscheidet, das hat folgende Gründe.
Aus Sicht einer kleinen Gruppe von Fallanalytikern, die sich sehr intensiv mit den Fällen auseinandergesetzt haben und die auch eine Struktur in den Tötungsdelikten und auch in den Missbrauchstaten erkannt haben, war im Grunde genommen zum damaligen Zeitpunkt ein Abgreifen im Freien eher auszuschließen, sondern es waren eben Handlungen in geschützten Bereichen, wo im Grunde genommen die gesamte Tatserie ihre Verknüpfung auch drin fand.
Heißt also, weil Felix draußen angesprochen wurde und draußen entführt wurde, konnte es eben nicht der Maskenmann gewesen sein, der ja meistens nachts unterwegs gewesen ist und in Häusern und Schullandheimen eingebrochen ist, um Kinder dort zu entführen und zu missbrauchen. Die Gemeinsamkeiten bei den Taten von Mark H. waren hingegen andere.
Wenn man sich die Taten von Lewke und Felix betrachtet, müssen wir im Grunde genommen feststellen, dass es in der gesamten ersten Zeit der Ermittlung keinen Bezug in irgendeiner Art und Weise zu einem Täter gab, also zu dem später verurteilten Täter. Und das müssen wir auch insgesamt ins Kalkül einbeziehen, dass man auf der einen Seite eben sagen kann, da sind Menschen einfach so verschwunden, von jetzt auf gleich, einfach wie weggebeamt und es gibt keine objektive und subjektive Spurenlage.
Das kann aus Sicht von Bettels auch mit seiner langen kriminellen Vorgeschichte zusammenhängen. Die begann ja deutlich vor den Morden an Lewke und Felix im Jahr 2004.
Ich denke mal, dass jeder Täter aus jeder Tathandlung lernt. Und wenn wir da sagen, wir schreiben das Jahr 1993 mit der ersten nachweisbaren Tat, wir schreiben das Jahr 2000 mit der zweiten nachweisbaren Tat, wir schreiben dann 2004 mit Lewke und Felix, dann stellt sich eben die Frage, ob es dazwischen auch noch weitergehende Taten gibt, die insgesamt auch dazu geführt haben, dass auch im Grunde genommen bei Lewke ja keine entsprechende Ermittlungsspurenlage vorhanden war, bis auf die Zufälle, dass Ranzen und Jacke auf dem Waldparkplatz gefunden wurden. Das war ja ein erster ganz, ganz großer Zufall. Und wäre das nicht gefunden worden, wären die Sachen auch dort wieder weggebracht worden. Das heißt, es ist schon auch ein gewisses Korrigieren, auch in einer aktuellen Situation, dass er immer wieder auch nachkorrigiert seine eigenen Handlungen. Und das ist schon, finde ich, bemerkenswert.
Und das steht dann schon irgendwie im krassen Gegensatz zu den Beschreibungen des Mörders, die wir damals in den Medien gesehen haben. Da wurde der Täter immer als relativ einfach gestrickt dargestellt, teilweise sogar als dümmlich. Das will Battles so jedenfalls nicht stehen lassen.
Ich will zumindest auch nicht eine gewisse Bauernschleue absprechen. Und diese gesamte Situationsentwicklung kann ja dazu führen, und das ist ja bei Liefke und Felix auch so gewesen, dass es keine Informationen gab im Sachverhalt über den Täter. Und da gibt es eben auch vergleichbare Fälle, wo eine ähnliche Ausgangslage vorhanden ist.
Wie er das meint, erklärt Carsten Battles nochmal ein bisschen konkreter.
Ich denke, dass Menschen in einem bestimmten Kontext dazulernen. Jeder von uns lernt aus bestimmten Handlungen der Vergangenheit. Und das betrifft uns alle. Inwieweit schon alleine ein Lernen aus Liefke heraus mit dem Fund der Gegenstände auf dem Waldparkplatz einen Tag später schon dazu geführt haben, dass bei Felix der Junge plus Fahrrad komplett verschwunden war und es damit nicht in irgendeiner Art und Weise weder einen Hinweis gab auf den Ort, wo die eigentliche Abgriffshandlung stattfand, noch auch im Nachhinein in irgendeiner Art und Weise dieses Fahrrad auch ohne die Aushang des Täters hätten gefunden werden können im Biggesee und auch der Leichnam von Felix hätte gefunden werden können. Das zeugt schon auch von einem Lernprozess nur in zwei Fällen. Und inwieweit es auch vorher schon Lernprozesse gegeben hat aus vorhergehenden Taten, das ist die spannende und interessante Frage, die sich bis heute stellt.
Dazu kommt mit Sicherheit auch, dass der Täter insgesamt häufig unterm Radar gelaufen ist und offenbar auch immer wieder ganz einfach von Menschen nicht wahrgenommen wurde.
Inwieweit das einem wirklich professionell durchdachten Handeln zugeschrieben werden kann oder ob hier auch bestimmte Aspekte eine Rolle spielen, wie der Täter wirkt nicht so, als ob er in irgendeiner Art und Weise vielleicht wahrgenommen wird. Er wirkt vielleicht unscheinbar, er wirkt in seiner ganzen Art und Weise vielleicht eher blass, dass alle diese Punkte auch eine Rolle spielen können bei der Frage, haben sich bei uns eigentlich alle die Personen gemeldet, die in irgendeiner Art und Weise etwas wahrgenommen haben, dieses aber nicht in Verbindung mit der Tat sehen, sondern sagen, Mensch, da gibt es keine Verbindung, ich kann mich ja nicht bei der Polizei melden, die lachen mich ja aus, wenn ich mit meinen Informationen dort ankomme.
Von daher ist es für Carsten Battles wichtig, dass die Ermittler in Cold Cases immer am Ball bleiben, hartnäckig bleiben und immer wieder neu ansetzen. Auch wenn der Mord- oder Vermisstenfall möglicherweise eben schon Jahrzehnte zurückliegt.
Das ist auch für mich immer Teil auch dieser Cold Case-Analyse und Bearbeitung und auch Teil dieser Podcast-Serie, dass man sagen kann, es gibt eben offene Fragen, die sind noch nicht beantwortet worden. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die diese Fragen beantworten können, aber ich weiß sehr wohl, dass es überall Informationen gibt, die, wenn man sie zusammenfügt, zu einem Ganzen auch polizeiliche Ermittlungen nach vorne bringen können. Und deswegen ist es für mich auch einmal wichtig, die Fälle nicht zu vergessen. Und auch nicht müde zu werden, diese Fragen eben immer weiter zu stellen in diesen Fällen.
Eine Frage, die er mittlerweile zumindest etwas besser beantworten kann als früher, ist die, wo der Mörder von Liefke und Felix höchstwahrscheinlich auf erlebnisgestütztes Wissen zurückgegriffen hat und wo eben nicht.
Bei der Frage des 11. September ist die Antwort ganz klar und auch bei der Tat an Dennis scheint die Antwort sehr klar zu sein, dass es hier keinen erlebnisgestützten Hintergrund gibt. Bei der Frage Adelina ist das bis heute nicht abschließend geklärt.
Damit die Familie und damit die Freunde hier irgendwann auch ihren Frieden finden und damit der Mord an Adelina irgendwann auch gesühnt wird, heißt es eben dranbleiben, sagt Battles hier beispielhaft.
Wir müssen als Polizei eben den längeren Atem haben, als die Täter ihn haben. Und wir müssen auch immer neue Ideen finden, um sich der Wahrheit zu nähern als Polizei. Täter dürfen sich nie sicher fühlen, wo auch immer sie sich befinden. Ob sie sich in Freiheit befinden, ob sie sich in amtlichem Gewahrsam befinden. Auch ihre Lebensverhältnisse ändern sich. Sie haben damals Fehler gemacht, Sie machen auch heute Fehler.
Genau das sehen wir ja in den letzten Jahren immer wieder. Wenn DNA-Spuren von vor 20 oder vor 30 Jahren heute noch dafür sorgen, dass ein Täter überführt wird und seiner gerechten Strafe zugeführt wird.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Und das, ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Carsten Bettels für die Zeit, für die Offenheit und für die wahnsinnig interessanten Einschätzungen, die er heute mal wieder mit uns geteilt hat. Eure Meinung zum Thema interessiert mich jetzt gerne via Instagram unter den entsprechenden Post oder per Mail. Ihr kennt das schon, findet ihr alles in den Shownotes. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin bleibt mir sicher und gesund. Passt bitte gut auf euch auf, ihr Lieben. Alles Gute euch. Glück auf.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.
Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.